Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger, ich grüße Sie herzlich zu dieser Sendung. Ein schwerer Anschlag in Somalia. Viele Menschen werden getötet und verletzt. Unter den Opfern sind auch viele Studenten und Schüler. Wir berichten gleich darüber. In Libyen rückt Armeechef Haftar weiter auf die Hauptstadt Tripolis vor. Wie gefährlich die Situation dort ist, erfahren Sie. Die Diskussion um ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen hält an. Zum Stand der Debatte bei uns mehr. Und 3 Tage vor Silvester hat der Verkauf von Feuerwerk begonnen. Die Deutschen sind gespalten, wenn es um die bunte, aber eben auch laute und Feinstaub produzierende Silvesterknallerei geht. Das greifen wir auf, bevor wir in unserem Sporttelegramm-Berichte rund um den Wintersport hören werden. Im Anschluss an diese Sendung geht es um eine faszinierende und bedrohte Landschaft, den Rio Grande in New Mexico. Dann im Hintergrund im Anschluss an die Informationen am Abend. Al-Shabaab, der Name der Miliz, die vor gut 8 Jahren aus Somalias Hauptstadt Mogadischu zwar vertrieben wurde, die aber weiterhin Anschläge dort verübt. Auch für den jüngsten Anschlag wird sie verantwortlich gemacht, auch wenn sie sich nicht zu dieser Tat bekannt hat. Die Zahl der Opfer schwankt noch. Derzeit ist von rund 80 Toten zu lesen. Dutzende weitere wurden verletzt und Bettina Röhl hat weitere Informationen über diesen Anschlag. Es war eine heftige Detonation und über dem Ort der Explosion verbreitete sich weit sichtbar eine große Rauchwolke.
Am Ort der Explosion laufen Passanten zwischen den Fahrzeugwracks herum, suchen nach Verletzten, wollen helfen. In dem Wrack eines weißen Minibusses liegen Bücher und Schulhefte. Sie blieben unversehrt, während viele Opfer des Anschlags nach Berichten von Augenzeugen bis zur Unkenntlichkeit verletzt wurden. Eine riesige Explosion war zu hören, als ein LKW voller Sprengstoff an einem ehemaligen Kontrollpunkt in die Luft geflogen ist. Dadurch wurden sehr viele Menschen getötet und nach unserem jetzigen Kenntnisstand außerdem 90 Menschen verletzt. Die meisten waren Studierende, sagte der Bürgermeister von Mogadischu, Omar Mohamud, der Nachrichtenagentur Reuters kurz nach dem Anschlag. Die Zahl der Opfer ist im Laufe des Tages weiter gestiegen und auch der jetzige Stand ist angesichts der vielen Schwerverletzten wohl nur vorläufig. Die Studierenden waren in Bussen auf dem Weg zur Universität. Unter den Opfern sind nach Angaben der Rettungskräfte auch Kinder, die gerade zur Schule fuhren. Der Anschlag wurde während des morgendlichen Berufsverkehrs verübt, der samstags, am Beginn der muslimischen Woche, besonders dicht ist. Womöglich wollten die Attentäter also bewusst besonders viele Zivilisten treffen. Sie könnten aber auch ein Gebäude der Steuerbehörde im Blick gehabt haben, das in der Nähe des Kontrollpunktes steht. Zu der Tat hat sich bisher keine Gruppierung bekannt. Die islamistische Shabab-Miliz hat allerdings in den vergangenen Jahren etliche ähnliche Attentate verübt. Ein Augenzeuge des heutigen Anschlags erinnert sich. Diese Explosion heute ist ganz ähnlich wie der Anschlag von 2017. Damals stand ich nur ein paar Meter entfernt und wurde von der Wucht der Detonation zu Boden geworfen. Ich habe in meinem Leben noch nie eine vergleichbare Explosion erlebt. Bei diesem bisher schwersten Anschlag in der Geschichte des Landes war vor gut 2 Jahren ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen auf einer belebten Kreuzung in der Innenstadt von Mogadischu explodiert. Damals wurden fast 600 Menschen getötet. Die Shabab-Miliz gehört zum Al-Qaida-Netzwerk und kämpft um die Vorherrschaft in dem ostafrikanischen Land. Im Süden und im Zentrum Somalias kontrolliert sie mehrere Gebiete. Daran hat auch ein mehrjähriger Militäreinsatz der Afrikanischen Union nichts Grundsätzliches geändert. Trotzdem wollen sich die afrikanischen Soldaten in den kommenden Monaten zurückziehen und die Verantwortung für die Sicherheitslage der somalischen Armee übergeben. Der erneute Anschlag schürt die Sorge, dass die somalische Armee der Aufgabe vielleicht nicht gewachsen ist. Dabei wird sie nicht nur von der Afrikanischen Union unterstützt, sondern auch von der US-Armee, die 500 Soldaten in Somalia stationiert hat und regelmäßig Drohnenangriffe gegen mutmaßliche Mitglieder der Shabab-Miliz fliegt. Dabei würden allerdings auch immer wieder Zivilisten getötet, kritisiert Amnesty International. Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge spielt das den radikalen Islamisten in die Hände. Sie nutzen jede staatliche Ungerechtigkeit als Argument, um weitere Mitglieder zu rekrutieren.
Bettina Rühl mit Hintergründen zum schweren Anschlag in Mogadischu. Der Konflikt um die libysche Hauptstadt Tripolis, der verschärft sich gerade weiter. Das ölreiche Land befindet sich ja seit dem Sturz von Machthaber Gaddafi vor 8 Jahren im Bürgerkrieg. Einem Bürgerkrieg, in den mittlerweile viele andere Staaten mit involviert sind. Seit Monaten kämpft der mächtige General Haftar gegen die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in Tripolis. Und nach Haftars Angaben sind seine Truppen inzwischen bis auf wenige Kilometer auf das Zentrum der Hauptstadt Tripolis vorgerückt. Italiens Ministerpräsident Conte hat daher gerade die Einrichtung einer Flugverbotszone als mögliche Option genannt. Und der türkische Präsident Erdogan hat ja angekündigt, Truppen zum Schutz der nationalen Einheitsregierung nach Libyen zu schicken. Wie gefährlich also ist das da gerade? Das hat uns unsere für die Region zuständige Korrespondentin Isabel Kotowatz vor der Sendung erklärt.
Wenn man sich mal die jüngsten Entwicklungen anschaut, dann ist es wohl so, dass die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung, also in Person von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj, mehr und mehr in Bedrängnis kommt. Sarraj sitzt ja offiziell in der libyschen Hauptstadt Tripolis, hat dort also das Sagen. Jetzt ist es aber so, dass sein Gegner, General Khalifa Haftar, die Hauptstadt bereits seit April bedroht. Jetzt ist er mit seinen Truppen nach eigenen Angaben bis auf 10 Kilometer auf das Zentrum der Hauptstadt vorgerückt, mit Unterstützung russischer Scharfschützen. Und da sieht es wohl ganz danach aus, als ob Haftar eine Drohung vor etwa 2 Wochen offensichtlich wahrmachen könnte. Im arabischen Sender Al Arabiya kündigte er die so wörtlich entscheidende Schlacht um Tripolis an. Der türkische Präsident Erdogan sagte ja, er will die Regierung in Tripolis mit allen Mitteln unterstützen. Das heißt, das wären Bodentruppen, Luftwaffe, aber auch Marine. Erdogan wäre dort für seinen Teil auf jeden Fall willkommen, bei Fayez al-Sarraj auf jeden Fall. Der offiziell von der UN anerkannte Ministerpräsident ist in Not. Für ihn wird es eng. Sein Gegner General Khalifa Haftar bedroht die Hauptstadt Tripolis. Erdogan und Sarraj haben ja auch bereits einen militärischen Vertrag unterschrieben, zum Beistand. Also damit kann Erdogan Waffen liefern. Er kann damit aber auch türkische Truppen in Libyen stationieren. Und für die Türkei dürfte der Einsatz in Libyen aber auch noch ganz andere Hintergründe haben. Es geht da nicht nur um die Hilfe für einen, sagen wir jetzt mal, guten Freund. Erdogan will damit auch innenpolitisch Macht demonstrieren. Und wie so oft geht es natürlich auch um geostrategische und wirtschaftliche Interessen. So hat Libyen zum Beispiel die größte Erdölreserven Afrikas. Aber erstmal bleibt es abzuwarten, ob die Türkei wirklich militärisch in Libyen eingreift und welche Folgen das dann haben könnte. So oder so, bevor Erdogan türkische Truppen nach Libyen schickt, muss das türkische Parlament ihm dafür noch den Segen geben. Das wird ungefähr am 8. oder 9. Januar sein. Da muss es dann gesetzlich verabschiedet werden. Für Fayez al-Sarraj wäre die militärische Unterstützung durch die Türkei wahrscheinlich jetzt erstmal ein brauchbares Mittel, um sich gegen General Haftar durchsetzen zu können. Mit türkischen Einheiten könnte er neue Macht zeigen. Aber auch schon jetzt stehen die Zeichen im Falle des Eingreifens von Erdogans Truppen auf Eskalation. Ägyptens Präsident al-Sisi hat schon angekündigt, dass er General Haftar dann noch mehr unterstützen würde. Er sagte, wenn die Türkei eingreife, dann würde auch er nicht tatenlos zusehen. Das könnte also dann zu einer direkten politischen Konfrontation zwischen Ägypten und der Türkei führen. Und wenn man sich mal die Machtverhältnisse in Libyen im Detail anschaut, haben wir da zum einen diese 2 Regierungen, dann kommen aber auch noch die vielen internationalen Mitspieler dazu. Das macht es noch verworrener. Russland, Frankreich, Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie alle stehen hinter General Haftar und seiner selbsternannten libyschen Nationalarmee. Und die Türkei und Katar unterstützen die Regierung von Sarraj. Was schon jetzt feststeht, die Lage in Libyen, die wird sich weiter zuspitzen. Davon ist auszugehen. Das macht der Plan der Türkei nicht besser. Der Konflikt dort sieht nach einem Konflikt mit immer mehr Akteuren aus.
Isabel Kotowatz war das zur verfahrenen Lage in Libyen. Ein generelles Tempolimit auch auf deutschen Straßen. Was in anderen Ländern längst gilt, wird hier heftig diskutiert und droht in der Großen Koalition auch zu einem weiteren Streitthema zu werden. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, stellt sich gegen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, und appelliert an den guten Menschenverstand. Hauptstadtstudio-Korrespondentin Gudula Geuter fasst zusammen, was in dieser Debatte von Seiten der Politik und der Gewerkschaften aktuell zu hören und zu lesen ist. Tempolimit, ja oder nein? Wie sieht's aus?
Mit der Geschwindigkeit wächst der Luftwiderstand. Schon deshalb ist klar, ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen würde die CO2-Emissionen verringern. Um wie viel ist allerdings weniger klar. Aktuelle verlässliche Studien fehlen. Hier setzt die Gewerkschaft der Polizei an. Ihr Vizevorsitzender Michael Mertens wünscht sich, dass die sehr emotionsgeladene Diskussion auf eine sachliche Ebene gebracht wird und regt ein unabhängiges Gutachten an. Die Bundesregierung, so sagte er dem Handelsblatt, solle ein wissenschaftliches Gutachten in Auftrag geben, um valide Zahlen über den Nutzen eines Tempolimits zu bekommen. Seiner Gewerkschaft geht es dabei vor allem um die Verkehrssicherheit. Würde die Höchstgeschwindigkeit auf 130 Stundenkilometer verringert, so Mertens, verringere sich das Risiko schwerer Unfälle mit Schwerstverletzten. Auch er kann sich dabei nur auf Schätzungen berufen. Nach ihnen sollen sich bundesweit durch die Begrenzung 80 Verkehrstote im Jahr vermeiden lassen. Viel mehr als Schätzungen sind auch in puncto CO2-Einsparung nicht möglich. Genauere Berechnungen gehen im Kern auf eine 20 Jahre alte Studie des Umweltbundesamtes zurück. Überschlagsmäßige aktuellere Rechnungen haben ADAC und Öko-Institut angestellt. Beide kommen auf unter 2% Einsparung bei Tempo 130. Die Autoren des Öko-Instituts legen aber für Tempo 120 bessere Zahlen vor und erhoffen sich zusätzliche Effekte, wenn wegen geringerer Zeitersparnis mehr Menschen auf Busse und Bahnen umsteigen. So oder so, der gesunde Menschenverstand spreche für das Tempolimit. So sieht es zumindest Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Ich bin für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presseagentur und ging damit auf Konfrontationskurs zu ihrem Kabinettskollegen, Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU. Schon früher hatte sie sich für die Geschwindigkeitsbegrenzung ausgesprochen. Noch vor 6 Wochen hatte sie allerdings betont, das sei jedenfalls im Moment in der Koalition mit CDU und CSU nicht durchsetzbar. Komme der Verkehr beim Klimaschutz nicht voran, müsse das Thema wieder auf den Tisch. Schulzes neue Parteivorsitzende Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans haben es jetzt eiliger. Die SPD hat die Begrenzung auf 130 Stundenkilometer als eines der Themen benannt, über das sie mit der Union sprechen will. Und sie erntete prompt ein Nein von Andreas Scheuer. Es gebe weit herausragendere Aufgaben, als dieses hochemotionale Thema wieder und wieder ins Schaufenster zu stellen, zumal es dafür gar keine Mehrheiten gebe. Scheuer bezog sich dabei auf die letzte Bundestagsabstimmung zum Thema. Im Oktober waren die Grünen mit einem Vorstoß für Tempo 130 gescheitert. Auch die meisten SPD-Parlamentarier hatten, wie in der Koalition bei Oppositionsanträgen üblich, dagegen gestimmt und gleichzeitig angekündigt, das Thema wieder auf die Agenda zu setzen. Gelegenheit dazu will ihr nun auch die Linkspartei geben. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Jan Korte schlug im Gespräch mit der dpa einen interfraktionellen Antrag für ein Tempolimit vor, der im Januar ausgearbeitet und im Plenum diskutiert werden könne. Allerdings haben auch SPD, Grüne und Linke zusammen keine Mehrheit. Die gibt es aber laut einer aktuellen Umfrage in der Bevölkerung. Nach Online-Befragungen kam das Meinungsforschungsinstitut CIVI auf eine deutliche Mehrheit für ein Tempolimit. Weniger als ein Drittel der Teilnehmenden war generell dagegen. 40% für Tempo 130, andere für höhere oder geringere Begrenzungen.
Für ein Tempolimit spricht sich in der von Gudula Geuter zitierten Umfrage also eine Mehrheit der Befragten aus. Auch die neue SPD-Chefin Saskia Esken legte in der Debatte nach, es gebe nur wenige Länder ohne Tempolimit. Nordkorea gehöre dazu, schrieb sie bei Twitter. Heute Nachmittag haben die Kollegen, die für uns auf der Konferenz des Chaos Computer Clubs in Leipzig sind, Saskia Esken getroffen. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass die Hacker und Netzaktivisten ziemlich enttäuscht von der Politik sind. Auch weil zivilgesellschaftliche Gruppen ihrer Meinung nach gerade in digitalpolitische Entscheidungen nicht einbezogen werden. Peter Welchering ist für uns vor Ort und jetzt zugeschaltet. Herr Welchering, sind die Hacker also überhaupt noch gesprächsbereit?
Nur bedingt, und auch nicht alle Hacker sind gesprächsbereit, sondern die dann, ich sage mal, von der Politik noch nicht enttäuscht, die bisher auch weniger ja tatsächlich damit zu tun hatten, dass ihre Expertise nicht gefragt war. Diejenigen, die beispielsweise sich vom Digitalgipfel der Bundesregierung im Herbst in Dortmund viel versprochen haben, die fallen, was die Gesprächsbereitschaft angeht, dann doch wohl ziemlich aus. Denn die Zivilgesellschaft fehlte einfach auf diesem Digitalgipfel, die war schlicht nicht eingeladen. Dagegen waren verschiedene Lobbyistengruppen sehr gut vertreten. Und das sorgt für Unmut, auch hier in Leipzig auf dem Kongress. Und dieser Unmut macht sich dann eben auch in einer Gesprächsverweigerung eben deutlich. Aber es gibt andere Aktivisten, Netzaktivisten, Bürgerrechtsaktivisten, Aktivisten der Digitalpolitik, die sagen dann tatsächlich, ja, das sollten wir doch mal versuchen, aber bitte nur, wenn auch wirklich solche Einladungen ausgesprochen werden. Und da müsste dann doch noch einiges geschehen.
Aber man muss dazu sagen, der Deutsche Bundestag hat Vertreter des Chaos Computer Clubs eingeladen, um über IT-Sicherheit zu sprechen. Das zählt wenig oder gar nicht?
Das zählt durchaus, aber da fühlten sich tatsächlich dann die Vertreter des Chaos Computer Clubs, die da waren, teilweise so ein bisschen als Alibi missbraucht. Da wurde dann beispielsweise über Sicherheitsfragen, die berührt werden durch die Vorratsdatenspeicherung, wenn die Verbindungsdaten aller Bürger tatsächlich dann gespeichert werden, diskutiert. Und hinterher wurde gesagt, gut, dass wir darüber gesprochen haben, aber wir machen das jetzt trotzdem. Und da sagen die Hacker, nee, also dass wir hier so als ja wirklich Alibi da nur missbraucht werden, das wollen wir nicht, dann wollen wir auch gar nicht mehr weiter in diesem Spiel mitspielen, dann spielen wir mit unseren Aktivisten eben das andere Spiel und machen so ein bisschen auch auf außerparlamentarische Opposition. Und da hat Saskia Esken allerdings heute deutlich gemacht, ja, da müsst ihr dann aber auch sehen, welche Mechanismen dann da durchaus greifen. Und sie hat diese Mechanismen dann so geschildert.
Ich glaube, dass die Anforderungen der Sicherheitsbehörden einfach die stärkere Lobby haben. Ich habe schon bei Kollegen, jetzt nicht meiner Fraktion, sondern einer anderen Fraktion, erleben müssen, wenn ich dann solche technischen Bedenken vortrage, beispielsweise gegen den Hackback, aber auch politische Bedenken in Bezug aufs Völkerrecht und so weiter, dass man mir dann am Ende sagt, ich kann das alles nicht nachvollziehen, was Sie da sagen, aber die Behörden wollen es haben, deswegen machen wir es.
Ja, und da ist so Saskia Esken das passiert, was eben auch den Hackern passiert ist. Und das sagt sie auch deutlich, auch hier in Leipzig. Und damit will sie eben auch so eine Grundlage für das Vertrauen einfach schaffen, indem sie sagt, gut, ist mir passiert, müsst ihr mir auch glauben, dass mir das passiert ist, aber man kann etwas eben auch dagegen tun.
Die Frage stellt sich dann ja, was genau Saskia Esken dagegen tun will. Wie soll eine stärkere Einbindung erfolgen?
Also zunächst mal reden, reden, reden und dann vor allen Dingen auch einfach eine Gelegenheit schaffen für eine fachliche Auseinandersetzung. Und das stellt natürlich auch an die Politiker, die beteiligt sind, eine relativ hohe Anforderung. Saskia Esken ist gelernte Informatikerin. Sie hat also hier, ja ich sag mal, so eine Art Gesprächsvorschuss oder Vertrauensvorschuss. Aber da hat sie eben auch deutlich gemacht, sie will auch genau diese Expertise an Informatik mit einbringen, damit eben dieses Gespräch wieder in Angriff genommen werden kann. Aber sie hat da auch durchaus dann, ja ich sag mal, eine Forderung oder zumindest einen Hinweis an die Gemeinde.
Mir geht es eigentlich darum, dass wir wieder dahin kommen. Ich glaube, dass es in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen ist durch hauptsächlich wirtschaftliche Strukturen, dass wir diejenigen sind, die zu gestalten haben, wie die digitale Welt überhaupt, wie die Welt aussieht, ja, und wie die digitale Welt funktioniert. Das sind auch wir, die wir gestalten, nicht Politik alleine, sondern die Gesellschaft insgesamt. Und das müssen wir zusammentun und da muss man reden.
Ja, und das haben natürlich die Aktivisten hier vor Ort aufgenommen, denn damit werden sie natürlich auch einfach ein Stück weit in die Verantwortung genommen. Und das ist auch im Verlauf der Gespräche auch hier in Saal 3 auf dem Leipziger Messegelände so ein bisschen deutlich geworden. Saskia Esken hat da sehr deutlich gemacht, also stehlt euch bitte auch nicht aus eurer Verantwortung zurück, sondern bringt euch da wieder stärker ein. Ich tue es ja auch und ich habe ja auch sozusagen die Frustrationstoleranz, das nicht nur ein, zwei, drei Mal, sondern beliebig oft zu tun, damit man was durchsetzen kann. Politik sei da nun mal ein sehr, sehr hartes Brett, das man bohren müsse. Und sie hat daraufhin sowohl über Twitter als auch über andere soziale Medien relativ viele Einladungen für Gespräche auch schon hier auf dem Messegelände bekommen. Das wird ganz interessant am morgigen Tag werden.
Anforderungen also, die die digitale Welt an uns stellt. Peter Welchering berichtete uns von der Konferenz des Chaos Computer Clubs in Leipzig. Danke Ihnen erstmal dafür. Silvester steht vor der Tür und es wird ja viel über Sinn und Unsinn des Silvesterfeuerwerks diskutiert. Seit heute ist der Verkauf von Raketen und Böllern erlaubt und während die einen nicht genug bekommen können, sind viele andere einfach nur genervt. David Frechenhäuser greift diese Debatte auf. Ungeachtet der Diskussion wird ja wieder viel Geld ausgegeben werden. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Deutschen Presseagentur zeigt das. Demzufolge gibt jeder Zehnte für seine Silvesterböllerei etwa 50 Euro und mehr aus. In der Nacht zum 1. Januar wird es also vielerorts wieder recht laut.
Der Himmel hell erleuchtet. So schön bunt oder doch so dreckig und so gefährlich? Fest steht, in einer Silvesternacht wird tonnenweise Feinstaub in die Luft gepustet. Das Umweltbundesamt geht von 4.000 Tonnen aus, die deutsche Umwelthilfe sogar von 5.000. Das seien in etwa 16% des Feinstaubs, der jährlich im Straßenverkehr entsteht. Klaus Gotzen vom Verband der pyrotechnischen Industrie hält dagegen. Diese Zahlen würden nur auf Modellrechnungen basieren. Der Verband misst selbst Erste Ergebnisse, die Feinstaubmengen seien niedriger und andere Feinstaubquellen dramatischer.
Insofern ist eine Dauerbelastung, die durch den Abrieb von Autoreifen, die durch Abgase tagtäglich das ganze Jahr hinweg stattfinden, sicherlich im Hauptaugenmerk.
Lungenfacharzt Norbert Mülleneisen führt in seiner Praxis in Leverkusen einen Lungenfunktionstest bei einer Patientin durch.
Okay, und jetzt mal ganz tief einatmen, ganz tief, tief einatmen und pusten, bis es rausgeht. Alles raus, 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 raus.
Er hält nichts vom Silvesterfeuerwerk. Für viele Betroffene sei das nicht nur die schlimmste Nacht, sondern die schlimmste Woche im Jahr. So lange könnten sie an den direkten Folgen der Ballerei leiden, Infekte und Atemnot inklusive. Aber nicht nur Asthmatiker seien gefährdet.
Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben kleine Kinder, die schneller atmen als Sie und ich, die kleineres Volumen haben, die eine höhere Atemfrequenz haben, die haben eine höhere Deposition. Das heißt, da bleibt viel mehr in diesen kleinen Lungen drin.
Erste Supermärkte schwenken auch schon um. Sie verbannen Feuerwerk aus ihren Regalen, wollen was für die Umwelt tun. Mit dabei sind beispielsweise Rewe-Märkte im Dortmunder Süden und ein Edeka-Händler in Bochum. Auch die Baumarktkette Hornbach kündigte vor kurzem an, ab 2020 in Deutschland kein Feuerwerk mehr zu verkaufen. In den Rathäusern gibt es andere Bedenken. Wenn Böller in engen Gassen querschießen, steigt die Verletzungsgefahr und historische Gebäude können Feuer fangen. Der Deutsche Tierschutzbund fordert sogar böllerfreie Tierschutzzonen, etwa in Innenstädten. Tiere würden Silvester oft als Albtraum erleben. Ähnlich sieht das Dagmar Aswe. Die Oberhausenerin geht spazieren mit ihrem braunen Jagdhund-Mischling Mocker. Die Hündin wirkt entspannt, bis es knallt. Dagmar Aswe hat schon viel ausprobiert.
Medikamente zur Beruhigung, Silvester in Keller verbracht, in Hotels am Flughafen und jetzt dieses Jahr, dass wir ins Bergische fahren, einsam gelegen, Ferienwohnung und dann da halt in Ruhe mit ihr die Silvestertage überstehen.
Silvester genießen, anstatt zu überstehen. Vielleicht sind da professionelle Lasershows eine Alternative. Kein Feinstaub, leise statt laut und trotzdem ganz schön bunt.
Lasershows statt Knallerei, David Frechenhäuser über die Debatte. Die Knallerei kostet ja auch ordentlich Geld. Seit langem ruft daher das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt unter dem Motto Brot statt Böller zu spenden auf. Vermutlich eine Aktion im Sinne auch des Bundesentwicklungsministers Gerd Müller, CSU. Im Deutschlandfunk-Interview hat er sich heute Morgen zum Hunger in der Welt geäußert. Zwar sei der in den vergangenen 20 Jahren insgesamt zurückgegangen, aber
seit 2015 steigen die Zahlen wieder. Das kann uns nicht ruhig schlafen lassen, denn Hunger ist Mord. Wir haben und hätten die Möglichkeiten, diese Herausforderung gemeinsam in der Welt zu lösen. Das Potenzial des Planeten ist vorhanden. Es hängt an verschiedenen Punkten. Die G7 hat ein Versprechen abgegeben, bis 2030 500 Millionen Menschen aus dem Hunger herauszuführen. Und um den Hunger zu besiegen, wären nach wissenschaftlichen Berechnungen zusätzlich ca. 25 Milliarden Investitionen notwendig bis 2030. Das ist eine hohe, große Zahl. Aber ich stelle sie mal in Relation. Die USA haben dieses Jahr allein den Rüstungsetat um 55 Milliarden erhöht. Also es fehlt der politische Wille, diese Ziele gemeinsam in der Welt umzusetzen,
sagt Bundesentwicklungsminister Müller im Deutschlandfunk. Und wir schauen noch kurz nach Uruguay. Dort hat die Polizei im Hafen der Hauptstadt eine Rekordmenge Kokain beschlagnahmt. Ivo Maruschik.
Schon jetzt ist es der größte Drogenfund in der Geschichte des Landes. In Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay, hat der Zoll 4 Container entdeckt, in denen Kokain versteckt war. Allein im ersten Container fanden die Behörden 4.400 Kilogramm, also knapp 4,5 Tonnen Kokain. Auf dem Schwarzmarkt in Europa hätte diese Drogenmenge wahrscheinlich mehr als 1 Milliarde Euro eingebracht. Das Kokain war zu kleinen Paketen gepresst, die in einer Ladung von Sojabohnen versteckt waren. 3 weitere Container werden noch untersucht. Falls dort ähnliche Mengen versteckt waren, könnten an die 15 Tonnen Kokain zusammenkommen. Auf dem Landgut, wo die Soja-Container beladen wurden, fand die Polizei noch einmal 1 Tonne Kokain. Die Droge sollte nach Afrika verschifft werden, nach Lomé in Togo, um genau zu sein. Von dort sollte sie wahrscheinlich weiter nach Europa gebracht werden. Im Juni hatten Drogenfahnder in Hamburg 4,5 Tonnen Kokain in einem Schiff aus Uruguay entdeckt, das belegt, Brasilien, Uruguay und Argentinien sind zu wichtigen Umschlagplätzen für den Kokainschmuggel geworden. Fahnder sprechen sogar von der neuen Hauptroute für Drogenhändler. In Uruguay regt sich jetzt Kritik, die relativ liberale Drogenpolitik des Landes mit milden Strafen habe Schmuggler und Drogenhändler angezogen.
Ivo Maruschik berichtete und damit zum Sport, zum Wintersport mit meinem Kollegen Matthias Frieber.
Die Weihnachtstage sind gerade erst zu Ende, die Wintersportler schon zurück in den Loipen und auf den Pisten. Beim Riesenslalom der Damen im österreichischen Lienz blieben die deutschen Starterinnen heute unter ihren Erwartungen, fasst Erich Wartusch zusammen.
Viktoria Riebensburg im ersten Durchgang mit einem groben Patzer beim ersten Geländeübergang. Sie ging mit fast 2,5 Sekunden Rückstand in den zweiten Lauf, der ihr allerdings ebenfalls nicht gut gelang. Riebensburg konnte sich zwar noch auf Platz 14 steigern, war aber maximal unzufrieden. Auch Marlene Schmotz konnte nicht an die Leistung vor Weihnachten anknüpfen, sie belegte den 22. Rang. Die Schlagzeilen des Tages gehören aber wieder einmal Michaela Schifrin. Die US-Amerikanerin war nach ihrem 17. Platz in Courchevel vor 2 Wochen noch völlig verzweifelt und ratlos. Nun gewann sie mit fast 1,5 Sekunden Vorsprung und 2 perfekten Läufen vor der Italienerin Marta Basino. Mit ihrem 63. Weltcupsieg ist Schifrin nun die zweiterfolgreichste Athletin der alpinen Skigeschichte.
Josef Ferstl wurde als bester Deutscher bei der Männerabfahrt in Bormio heute 21. Es gewann wie schon gestern Dominik Paris aus Italien. Es ist die 68. Auflage der Vierschanzentournee. Mit der Qualifikation in Oberstdorf hat die Tournee heute begonnen. Live vor Ort ist unser Reporter Edgar Endres. Stefan Kraft hat gewonnen heute die Qualifikation. Ist er auch der große Favorit für morgen?
Ja, würde ich unterstreichen. Stefan Kraft ist in einer Sensationsform, war auch im zweiten Trainingssprung hier der Beste. Scheint diesen kleinen Hackler in Engelberg, als er am zweiten Tag gestürzt ist, komplett vergessen zu haben. Ist super drauf, 26 Jahre alt, hat ja die Tournee schon einmal 2015 gewinnen können. Und er weiß, wie es geht. Wenn man zum Auftakt bärenstark ist, dann kann man in einen richtigen Flow reinkommen. Also Kraft, der Österreicher, ist momentan wohl die Nummer 1.
Die deutschen Springer wussten ja vor dieser Tournee noch nicht so ganz so recht, wo sie stehen, mit Ausnahme des sehr konstanten Karl Geiger. Wie haben sich die deutschen Athleten heute präsentiert?
Prächtig, vor allem Stefan Laie und Markus Eisenbichler in der Formkrise gewesen. Vor allem Eisenbichler hat ja komplett auch gezweifelt, gezaudert, hat gesprochen, das fehlende Selbstvertrauen. Und jetzt ist er plötzlich Fünfter geworden. Okay, nur Qualifikation, aber jeder Sprung war besser, ist besser geworden. Auch Stefan Laie als Dritter noch ein Tick besser vorne dabei. Und die deutsche Nummer 1 bisher, Karl Geiger, am Ende immerhin auf Rang 6, knapp hinter Eisenbichler. Also mit den dreien dürfen wir morgen eventuell rechnen, dass da noch vielleicht was rauskommt. Insgesamt 9 Deutsche dabei beim Auftaktspringen bei diesen komplizierten K.O.-Duellen, die es morgen dann geben wird. Das ist eine super Quote. Es gibt eine einzige bittere Pille. Der Weltklassespringer von vor 2 Jahren, Richard Freitag, hat es nicht einmal unter die besten 50 geschafft.
Sie haben schon gesagt, morgen wird im K.O.-System gesprungen, 25 Paarungen. Welches sind die spannendsten Duelle morgen?
Ich habe es jetzt nicht alle im Kopf, aber vor allem Stefan Kraft gegen Gregor Schlierenzauer. Das sind 2 so überragende Namen. Schlierenzauer mit 53 Weltcupsiegen immer noch die Nummer 1. Auch er weit von der einzigen Form entfernt, schafft es gerade noch als 50. sich reinzumogeln in diese K.O.-Duelle. Ja, und aus deutscher Sicht haben wir auch so ein kleines Kitzelduell. Markus Eisenbichler springt gegen Daniel André Tande, der die ersten 2 Weltcup-Springen zum Auftakt der Saison gewinnen konnte. Der Norweger, unberechenbarer Typ. Also da muss Eisenbichler aufpassen. Und dann gibt es noch ein schönes Zuckerl für alle Oberstdorfer Fans. Und zwar das Duell von Karl Geiger gegen Philipp Raimund. Ein junger Oberstdorfer hat es geschafft. Also auf das freuen sich morgen mehr als 25.500 Fans.
Danke an Edgar Endres live in Oberstdorf. Ebenfalls begonnen hat heute die neue Auflage der Tour de Ski der Langläufer. Volker Hirt berichtet.
Jonas Dobler aus Traunstein wurde über 15 Kilometer im Massenstart 13. Die gleiche Platzierung gab es über 10 Kilometer bei den Frauen für Katharina Hennig aus Oberwiesenthal. Eine Position besser auf Rang 12 lief Viktoria Karl aus Zellamelis. Das Maß aller Dinge bei den Frauen ist und bleibt Therese Johaug. Die Norwegerin kam zu einem Start-Zielsieg. Ihre Landsfrau Heidi Weng wurde Zweite. Die Norwegerinnen dominieren klar. Dass nicht alle Tagessiege an die Norweger gingen, das verhinderte der Russe Sergei Ustjugow, der knapp vor dem in der Weltcup-Gesamtwertung führenden Favoriten Johannes Klabo ebenfalls Norwegen ins Ziel kam.
Die frühere Spitzensportlerin Ines Geipel kritisiert, dass es in Deutschland so schwerfällt, die Wende als das große Identitätsereignis anzunehmen. Mit Blick auf den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung, sagte sie im Interview der Woche des Deutschlandfunks.
Vielleicht sollte man die Ostdeutschen für den Friedensnobelpreis vorschlagen, damit sie endlich mal erlöst werden und sich sagen können, ja, wir können mit einem absolut geraden Rückgrat, wir haben Deutschland die Einheit gebracht und sie gemacht. Und das ist doch unglaublich. Das ist ein großes Wunder und zwar friedlich.
Das Interview der Woche morgen, 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk.
Vielen Dank, Matthias Friebe, mit diesen Informationen. Und damit geht die Sendung zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören.